egal was der Gesetzgeber macht, egal was äußere Bedingungen machen, in der Endkonsequenz, sag ich mal, was das Ganze revolutionieren wird, die Themen sind immer die Mitarbeiter. Das größte Gut wird das Wissen sein. Und das wird die KI beeinflussen. Das heißt, du musst als Unternehmer so viel Weitsicht und strukturelle Änderungen forcieren, dann gehörst du meines Erachtens zu den Gewinnern dieser Prozesssituation, dass da dieser Wissenstransfer und das zur Verfügung stellen des Know-hows innerhalb der Unternehmen, dass das dem der Breite zur Verfügung gestellt wird. Und junge Leute so zu entwickeln, dass sie eben von diesem Wissen letztendlich zehren können.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute einen alten Bekannten, Dirk Meißner. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Peter Stein, Geschäftsführer, Gesellschafter und Experte für Facility Management und Gebäudetechnik. Auch herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja. Ebenfalls herzlich willkommen.
Wir haben natürlich heute auch einen Gin dabei. Von der Flaschenpost den Simsala Gin. Ich würde sagen, auf den Schreck trinken wir erstmal einen.
Das ist eine super Idee.
Jo. Bin gespannt, wie er schmeckt.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Frisch. Okay.
Fruchtig.
Ja.
Die Richtung kann ich noch nie sagen. Pfirsich?
Vielleicht, ja. Vielleicht.
Passt ja zum Wetter. Ja. Wir sind ja mitten im Sommer in Berlin.
Bei 19 Grad. Ja, genau.
Ja, aber gut. Wir hatten ja schon eingangs kurz das Thema Klimaanlage. Aktuell brauchen wir keine, aber zukünftig wird das vielleicht nochmal anders sein. Nächste Woche soll es wieder warm werden. Wir werden sehen.
Genau.
Wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Thema Gebäudetechnik unterhalten. Der Peter hat da große Expertise. Und auch vielleicht allgemeine Marktbedingungen. Es ändert sich gerade sehr viel. Wir haben Thema KI. Wir haben, was ist mein Lieblingswort aktuell? Herausforderungen. Ja. viele Sachen ändern sich. Der Markt ist immer noch angespannt aus Zinsthematik. Also wir haben einen großen Themenkomplex und wir sagen, wir fangen einfach an. Was so aktuell, wie seht ihr die Lage im Immobilienmarkt? Fangen wir erstmal gar nicht so technisch an, sondern was seht ihr so aktuell? Welche Assets gehen vielleicht wieder? Was ist bei ja, Investoren gefragt? Vielleicht im Hinblick auch auf energetische Themen. Das ist ja auch das ganz große Thema ESG, Taxonomie, was da passiert.
Sag mir zuerst, wo die Zinsen stehen.
Teuer.
Dann sage ich dir genau, was passiert am deutschen Markt. Nämlich nicht ganz so viel.
Das ist richtig, ja. Also ja, Zinsen sind wieder leicht gestiegen. Thema Iran wahrscheinlich, was mitspielt. Wir haben ja dieses Jahr auch 42% mehr Bonds, die ausgegeben werden. Deutsche Bonds, also da allein her werden wir schon ein steigendes Swap Rate sehen an der Stelle. Ja. Der Bund Future wird weiter steigen. Zinsensenkung wäre wahrscheinlich egal. Also selbst wenn die EZB auf die Idee käme, durch ein Sonderprogramm da die Zinsen zu senken, wird das am kurzfristigen Ende irgendwas sein, was aber auf dem langfristigen Zinsende nichts bedeuten wird.
Ja.
Ja, also da, wenn man da ableitet, auch ein bisschen noch die längeren Zinssätze anschaut, also die 30-Jährigen, ist das nicht unbedingt zu erwarten, dass es da große Erleichterungen gibt.
Mhm. Ja, das sehe ich auch. Also wir haben jetzt, glaube ich, in diesem Jahr so roundabout 4 Milliarden Investitionsvolumina in Deutschland gestemmt, in verschiedensten Assetklassen. Ich habe jetzt die granular kann ich das jetzt nicht auseinandernehmen, aber für alle Assetklassen, ne? Also ich kann mich noch erinnern an solche Jahre wie 2017 bis 20, wo immer 15 bis 20 Milliarden nur rein an Wohnimmobilien gedreht wurden. Ja, und das ist Thema ist komplett zusammengebrochen und man sieht es ja auch an der Entwicklungen der offenen Immobilienfonds. CanM löst sich auf, muss ihren Leading Cities schließen, weil immer mehr Rücknahmeanforderungen kommen und jetzt halt geschlossen wird, so dass sie jetzt erstmal kein Geld wieder rausgeben müssen. Ne? Andere sind stark unter Druck, weil die Immobilienpreise oder auch jetzt Die Preise sind ja schon länger, wie wir alle wissen, schon gesunken. Aber jetzt kommen die Bewerter auch seit ungefähr einem, anderthalb Jahren hinterher und sagen, ja, die Werte können wir jetzt doch nicht mehr halten, ist doch nicht mehr so ganz valide. Und das geht natürlich auf den Anteilspreis. Und das heißt, die Leute verlieren zumindest erstmal in Sicht Geld und dann wollen sie halt alle raus. Und ob das dann bedeutet, dass wieder ganz viele günstige Immobilien auf den Markt kommen, würde ich jetzt erstmal nicht so drauf wetten, weil am Ende des Tages da zumindest bei den regulierten Unternehmen auch noch die BaFin mit drauf guckt, was wie überhaupt. Und es gibt auch Regeln, wie es verkauft werden darf, dass das ein Stück weit, sage ich mal, dauern wird. Und daher wird es einen Aufschwung in der Immobilienwirtschaft, also rein am Investmentmarkt, meines Erachtens auf kurzfristig nicht geben. Das wird noch ein paar Jahre dauern.
Ja, ich glaube, gerade bei den regulierten Fonds, KVGs, gibt es ja noch das andere Thema. Also klar, die Anteilspreise sinken. Andererseits steigen die LTVs und im Zweifel auch so hoch, dass die Verkaufsdruck bekommen oder EK-Nachschuss, je nachdem. EK will, glaube ich, bei den übersichtlichen Renditen dort keiner aktuell nachpacken. Das heißt, muss man mal schauen, wie sind die Zwänge auch auf der anderen Seite bei den Investoren. Wer sind die Investoren, wenn wir so klassische KVGs nehmen von Depot-A-Geschäft? Die da investiert sind, dann sind die relativ hektisch auf der anderen Seite, weil die auch wieder Zwänge haben, dort dann irgendwann Schlussstrich zu ziehen. Also das beißt sich relativ stark. Ich sehe es nicht mehr ganz so skeptisch, gar nicht aus Zinsgründen. Klar, die Preise sind dort, wo sie sind. Und letztendlich musst du mit der Immobilie anstecken gegen Staatsanleihen oder sonstige Schuldverschreibungen, die für einen Anleger halt relativ sorglos sich in den Schrank packen können, und du musst halt von der Rendite dort besser sein. Ich habe noch einen guten Freund, der war ja auch schon im Podcast, der Michael Piontek, gesagt, na ja klar, wir schauen uns an und wir müssen halt irgendwo 1,5-2% über Staatsanleihenniveau uns bewegen. Das gehen wir mal von den deutschen Staatsanleihen zumindest aus. Das heißt, du weißt so ungefähr, wo du renditetechnisch mit der Immobilie um die Ecke kommst.
Da bist du bei 5%.
Bist bei 5%
netto. Das heißt, du brauchst eine Bruttorendite von 9-10% nach allen Kosten. Und da sind die Preise nicht. Ja, weil bei einer Bruttorendite bräuchtest du einen 10er oder einen 12-fachen Faktor, aber da sind die Preise nicht, weil sie ganz einfach nicht veräußert werden können zu diesem Preis, weil der Impact dann auf die Fonds oder auch auf die sonstigen Bestandshalter einfach desaströs ist.
Genau. Zweites Thema ist natürlich, die Banken machen auch Druck. Also alle Sachen, die in den Hochzeiten eingekauft wurden und die Wertentwicklung nicht mitgenommen haben oder vielleicht auch die Mietsteigerung oder die Miete gar nicht mehr halten konnten. Im gewerblichen Bereich, da gibt es auch Druck. Die Erleichterung der BaFin waren da, die sind jetzt alle weg. Ja, also die liefern immer 3 Jahre, die Erleichterung, die sind weg. Und jetzt müssen die Banken auch Farbe bekennen. Und das merken wir auch zunehmend in zweierlei Hinsicht. Wir haben Kreditrisiken, die nicht mehr eingegangen werden. Also man sagt, früher konnte man das relativ komfortabel finanzieren, das funktioniert nicht mehr. Also die Kapitalanforderungen, gar nicht Wertethema. Also das von den Gutachtern haben wir jetzt, der Beleihungswert ist schon immer da, wo er war. Ob der Marktwert da ist, ist mir wurscht. Wir haben halt ganz andere Anforderungen, wie kapitaldienstfähig so eine Immobilie sein muss. Das hat sich stark geändert und das baut natürliche Schallgrenzen ein, egal ob beim Wohnen oder beim Gewerbe. Und wenn dann noch Themen dazu kommen, dass die Gebäude älter sind, und da schlagen wir vielleicht einen kleinen Bogen hin zum technischen Teil, wenn dort noch starke Maßnahmen nötig sind für ESG oder überhaupt Tüchtigkeit, dann schlägt das ja auch nochmal rein, weil wir wissen, gerade im Wohnbereich haben wir dann Themen, dass die Betriebskosten nicht mehr so umgelegt werden können, etc., Heizkosten, wenn die Gebäude nicht einen gewissen Standard haben, und das schmälert nochmal deine Rendite. Und da sind wir schon mitten im Thema, vielleicht ein bisschen die technische Seite beleuchten, die wir bei uns im Podcast bis jetzt noch nie hatten. Peter, du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit der Bewirtschaftung, Betriebnahme, technischen Ausstattung der Gebäude. Sicherlich ein spannendes Feld, Auftragsbuch vermutlich voll für die nächsten Jahre. Bei welcher Assetklasse sind so die größten Themen, die du gerade siehst, also im energetischen Bereich oder auch im technischen Bereich? Büro, Wohnen, was ist so euer Haupt Feld aktuell?
In erster Linie sind das Büroimmobilien, ja, die eben, ich sag mal, so dieser Boom der Investitionen oder des Baus, das sieht man ja hier, sag ich mal, sozusagen in den neuen Bundesländern ja ziemlich stark, ist so, dass die Gebäude, sag ich mal, in der Regel alle zwischen 20 bis 30 Jahre alt sind. Mhm. Ja, also das, was da sozusagen, wo ein hohes Maß an Projektentwicklung da war, hohe Investitionen, viel Bau, ja, und die kommen jetzt in die Jahre. Ja. Das heißt, viele Produkte, die das kennen wir, sag mal, von der analogen zur digitalen Technik einmal den Schwenk, ja, und so betrifft das auch die Technologien. Das heißt, Gebäude sind heute hochtechnisiert. Ob das immer sinnvoll ist oder sinnfrei, das mag noch dahingestellt sein, aber der Anspruch ist sehr hoch, was die Technisierung ist. Und demzufolge hast du ein hohes Maß an, sag ich mal, elektrischen Komponenten in diesen Gebäuden. Und die erreichen eben auch ihr Alter. Das heißt, bestimmte Strukturen, bestimmte Leitsysteme, nennt man in der Technik Protokolle. Also das heißt, ich sage mal so Fachbegriffe wie LON, alte Bussysteme, die von den Herstellern geliefert wurden, die sind abgekündigt.
Mhm.
Das stellt eben die Herausforderung, sag ich mal, abgekündigte Systeme zu erneuern, auf neue Strukturen zu bringen. Das geht eben nicht mehr, sag ich mal, dass du das mit den entsprechenden Datennetzen, Verkabelung oder sonst was realisierst, sondern du musst eben andere Bussysteme erfordern. In Glasfaser hatten wir eben das Thema. Mhm. Ja, wenn du ein Glasfasernetz hast, brauchst du andere Strukturen in diesem Gebäude und so weiter. Und das bringt die Herausforderung, ja, dass du eben keine Ersatzteile mehr gibt.
Ja.
Ja, und das passiert jetzt reihenweise. Also das heißt, Investoren, Eigentümer sind sehr stark von dieser Situation betroffen und müssen handeln. Sie kommen gar nicht drum rum. Und jetzt geht es eben um die Weitsicht. Was mache ich mit dem Prozess? Wie weit gucke ich nach vorne? Ja, um einfach strategisch gesehen, wenn ich eine Immobilie, und da ist es meistens so, dass institutionelle Situationen wie, ich sag mal, Banken oder öffentliche Träger. Ja, wir haben ja auch eine, sag ich mal, eine Bank, die ja in Frankfurt, in Berlin und in Bonn sitzt, ja, die eben auch, sag ich mal, eine Entwicklungsbank ist und dergleichen, ja, die sind eben, das sind eigene Immobilien und alles, was eigene Wertschöpfung ist, das heißt, wo denen die Immobilie gehört, die haben das größte Interesse.
Mhm.
Das, sag ich mal, Prozesse langfristig zu reflektieren, damit sie eben auch in die Situation kommen und, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema ESG, auch verpflichtet sind. Mhm. Ja. Das heißt, es ist in deren Prozessen involviert, in die Betreiberprozesse involviert, das alles unter diesem ESG-Prozess zu monitoren, zu manifestieren ist. Und da kommt die Aufgabe letztendlich. Ja, wir haben die EU, die bestimmte Grundforderungen in der Taxonomie definiert, ja, wo Anforderungen gesetzt werden. Das beunruhigt den Markt, musst du auch wieder sagen dazu. Alles, was so diese klassische, sag ich mal, Taxonomie mit dem ESG-Prozess ist. Das heißt, Investoren denken darüber nach, was mache ich jetzt überhaupt? Wie kriege ich meine Mieter? Das sind ja alles so Themen. Ja.
Mhm. Das haben wir auch schon mal besprochen,
ja,
die,
genau.
Die größeren Mieter ein Büro erhalten, auch wenn es nicht eines Objekt ist, sind ja von ihren Compliance oft gebunden, dort gewisse Standards einzuhalten, also an energetischen Themen, an Arbeitsplatz, Beschreibung will ich es gar nicht nennen, Ausstattung etc., Klimatisierung, breite Türen und muss an jeden gedacht werden, das sind ja so Themen.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Peter, sag nochmal, du hattest gerade gesagt, insbesondere die Bestandshalter, die das Eigentum selbst an der Immobilie haben, wie jetzt beispielsweise diese Bank. Das heißt, du trennst in der Sichtweise auf diejenigen, die Eigentum haben und selbst dort ihre Objekte betreiben und den Investor, der halt ein Büro, Industriegebäude, whatever hat. Mich würde interessieren, wie bei dem der Druck von dem, was du gerade skizziert hast, angekommen ist in Bezug auf das Alter der Technik, ESG-Anforderungen. Gut, das mit den Mietern, Stefan, hast du es gerade erwähnt, dass da vielleicht bei Großmietern auch ein entsprechender Druck kommt, wobei ich das so ein bisschen beobachte, dass alles so ein bisschen wieder zurückfällt. Mhm. Ne? Also diese Hochphase von ESG 2021, 2022 ist ja auch mit dem Zinsschock und den ganzen Umständen, die wir haben, sag ich mal, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, obwohl die Vorgaben in der Taxonomie, technische Bewertungsanforderungen und was es alles gibt, natürlich immer noch da sind. Aber bei dem Alter der Immobilie, die du gerade skizzierst, oder halt auch in Frankfurt, ne, also wenn ich an so ein Trianon denke, ne, was im Prinzip Werte über die letzten 25 Jahre immer weiter günstiger verkauft worden ist, aber halt große technische Notwendigkeiten hat. Ja. Und da ist die Frage, wie geht ein Investor aus seiner Sichtweise damit um?
Also eine Endkonsequenz natürlich, in gezwungenermaßen denkt er auch darüber nach. Dort, ich sage immer dazu, wenn das etwas flacher ausgedrückt ist, früher wurde die Katze im Sack gekauft. Mhm. Das ist vorbei. Mhm. Ja. Und das zwingt den Investor dazu, darüber nachzudenken, okay, wie kriege ich Mieter? Ja, wir haben, sag ich mal, ich weiß nicht, wie es in Berlin jetzt hier aktuell ist, aber in Frankfurt hast du, sag ich mal, Mietleerstand. Ja, das heißt, Corona hat da viel dazu beigetragen, mhm. ja, durch, also der Entmietung.
Da braucht sich Berlin nicht verstecken, also da haben wir auch eine hohe Expertise.
Ja. So, und das führt natürlich dazu, dass der Investor selbst, ja, ob das nur Fonds sind oder sonst was, dann auch darüber nachdenken muss, okay, wie kriege ich diesen Mietmarkt wieder belegt, ja, letztendlich bringt ja nichts, nur einen Exit zu machen oder so, ja, die Hauptsache, ich bin sie los, sondern strategisch gesehen eben auch wirklich zu investieren. Ja, also unabhängig davon, sag ich mal, wie lange die Immobilie gehalten wird, ja. Weil das hat ja auch was mit Funktionalitäten zu tun. Wir haben eben über das Thema Mietminderung. Mhm. Ja, wenn eine Anlage nicht funktioniert, wenn ich habe Raumkonditionen, ich sage mal, ich habe meinen Mietvertrag drin stehen, ich habe immer 24 Grad, auch im Sommer, ja, auch bei 40 Grad Außentemperatur. Ja, dann kann ich mich mit der Arbeitsstättenrichtlinie hinsetzen und sagen, ja, 6K, also Grad Celsius gegenüber Außentemperatur, ist in Ordnung. Also könnten wir ja auch 34 Grad haben im Raum. Ja, wenn ich das aber anders in meinen Raumkonditionierungen drin stehen habe, also im Mietvertrag oder im Flächenüberlassungsvertrag oder was auch immer, dann muss ich das liefern. Mhm. Ja, unabhängig davon, ob es gesund oder nicht gesund ist für den Körper, ja, klar. 16 Grad Unterschied zu haben zur Außentemperatur. So, und das zwingt dazu, ja, letztendlich darüber Gedanken zu machen, okay, das Projekt zu entwickeln.
Ja.
Ja, andererseits ist es so, wenn du, sag ich mal, in einem Revitalisierungsbauprozess bist, so das Klassische, wir reden alle über BIM, ja, Building Information Modeling, sozusagen, das heißt, in der Endkonsequenz, dass du in die Lage versetzt bist, als Bauherr zu sagen, ich erzeuge eben eine Struktur bzw. einen Datensatz an Informationen für den Bau und dann für den Betrieb und will das auch durchhalten. Weil dann heißt es natürlich, das heißt, dass ich die alle Planungs-, Ausschreibungs-, Prozesse dann auch in diesem BIM oder in diesem Modellstruktur erzeuge. Und wir leben im Bau in der Endkonsequenz mit Prozessen wie HAI. Sagt euch was. Mhm. Ja, so. Und da sage ich dazu, dass der Planer zum Beispiel, der Fachplaner in der Leistungsphase 5 die Ausführungsplanung macht. Die macht er dann noch in diesem letztendlich Prozess oder in diesem Modell. Und dann gebe ich dann den Vergabeprozess und dann regelt die HAI eine Werks- und Montageplanung in der Leistungsphase 8. So, und dann muss der südeuropäische Trockenbauer dann auch die Werks- und Montageplanung in dieser BIM-Struktur machen wollen, müssen, dürfen.
Können.
Und damit scheitert das. Das heißt, und das halten nur letztendlich kommunale Investoren, Kommunen, sag ich mal, alles, was öffentliche Träger sind, die halten das durch. Mhm. Ja, weil dann ein höheres Interesse da ist. Und das meine ich so. Und da ist aber viel, sag ich mal, strukturloses Gebaren im Markt. Ja, wie gehe ich mit den Informationen um? Wie erzeuge ich den Zwilling? Wer pflegt den Zwilling? Ja, also das sind alles so Themen, die wirklich gerade in der heutigen Zeit, wir reden ja über das ganze Thema auch KI, das wollen wir ja noch anreißen. Das ist eine große Herausforderung im Markt.
Wenn du schon das Thema KI erwähnst, das ist ja, ich sag mal, auf meiner oder auf unserer Seite hier der Immobilienwirtschaft, also der nicht technischen Teil, sondern einen kaufmännischen Teil, schon ein großes Thema. Da bewegt sich relativ viel. Auch wir nutzen relativ stark KI, sind gigantische Sachen mit möglich. Alleine wenn wir irgendwelche Auswertungen von Gebäuden oder Kundendaten haben, Bilanz, Durchforstung, da gibt es Tools. Das ist unfassbar, wie viel Zeitersparnis macht das. Wir kennen auch viele Investoren, ich sag mal, die früher 20 Analysten beschäftigt haben, die dann ein Modeling gemacht haben. Die brauchen von den 20 heute noch 3. Das ist dann aber schon sehr wohlwollend. Wir waren auch gerade beim digitalen Zwilling. Was kann die KI dort leisten? Oder gibt es schon KI-Tools, die dort vernünftige Modelle rechnen können aus digitalen Zwillingen oder die euch unterstützen, zu sagen, okay, wir müssen die und die Maßnahmen machen, damit, oder vielleicht noch ganz andere Sachen, die wir gar nicht denken, die damit ein Gebäude auf irgendeinen Standard bekommen?
KI, wir kommen zu einem Punkt, was, doch diesen Markt, ich bleib jetzt mal bei dem Bau- und Dienstleistungssektor, was die technische Gebäudeausrüstung betrifft. In den nächsten, 10 bis 15 Jahren gehen 30% der arbeitenden Bevölkerung in Rente. Das heißt, es sind ungefähr 13 Millionen. Diese Generation hat gelernt, noch in ihrem Berufsleben Gebäude zu bauen, zu betreiben. Und hat das durch ihre Vita letztendlich durchlebt. Ja. Das heißt, Menschen haben sich entwickelt, die haben einen Beruf gelernt, sie haben was studiert, sie haben eine hohe technische Tiefe gehabt. Und was man vermisst bei Studiengängen wie dem Facility Manager oder das hängt eben auch davon ab, wie die Prozesse laufen oder wie die Bildungsangebote sind, ja, von den Hochschulen und Universitäten. Geht es um Digitalisierung, es geht um Prozesse, es geht um Logistik, um Nachhaltigkeit. Ja, meine Tochter studierte oder hat jetzt an der TU in Magdeburg das Gleiche studiert wie ich, Verfahrenstechnik, ja, und erfolgreich als Bachelor abgeschlossen, ist jetzt nach Freiberg gegangen, macht dort Diplom-Ingenieurabschluss noch als Aufbaustudium. Wahrscheinlich die jüngste Diplom-Ingenieurin Deutschlands.
Ja, cool.
Und und daran sieht man aber auch, und diese Studiengänge gibt's so nicht mehr. Also sie war der letzte Studiengang, Verfahrenstechnik, der heißt jetzt anders, der wird jetzt mehr in die Nachhaltigkeit geschoben. Das heißt, dadurch siehst du auch schon, dass nachhaltige Umwelttechnik, es ist mehr prozessual, es geht mehr um Prozesse, es geht mehr um Management. Und die technische Tiefe können die in diesen Studiengängen nicht mehr erreichen. Und das ist das wesentlichste Augenmerk, was wir haben müssen. Das ist das Umschwenken. Das heißt, wir müssen unsere Jugend an die Hand nehmen und prägen. Wir müssen einen prägenden Prozess einkippen. Und da hilft uns die KI.
Okay.
Prozesse standardisieren, erleichtern mit der KI, aber beurteilen. Zum Beurteilen brauchst du die Alten und die Alten müssen die Jungen prägen, damit sie die KI so nutzen können, weil die KI wird die Qualität der Tiefe nicht ersetzen können.
Also das ist ein wichtiger Punkt. In dem immobilientechnischen Bereich, da brauchst du ja grundsätzlich, wenn ich jetzt Bauingenieur oder Verfahrenstechnik, dann brauchst du ja ein grundsätzliches Know-how. Ja? Und das Problem, sage ich mal, in den kaufmännischen Bereichen sind ja eher die zukünftigen Berufseinsteiger. Denn alles, was wir, sage ich mal, vorhin, du hast es so ein bisschen ausgeführt, wo du deinen ersten Job hattest, wo du 6 Jahre gearbeitet hast, hast du angeführt mit 12, solche Jobs hatte ich auch, ja. Da hast du ja von Grund auf alles, sage ich mal, dir erarbeitet. Ja? Erstens das Wissen, die Erfahrung, die Tiefe in dem, was du bearbeitet hast. Und viele dieser Aufgaben werden die jüngeren Leute heute gar nicht mehr lernen können, weil sie ganz einfach eine KI nutzen. Das ist gut, das sollen sie auch machen. Ja, aber die Sache ist, und davon würde ich jetzt mal bei uns dreien ausgehen, wir haben die tiefe Erfahrung und das tiefe Wissen in jeder unserer einzelnen Teilbranchen, die wir haben. Und wir können die richtigen Fragen stellen an die KI. Ja, weil wenn du nicht lernst, in einem entsprechenden Background wissen, wie du eine KI nutzen kannst, weil du nicht die richtigen Fragen stellst, oder nicht die richtigen Prompts, wie man heute sagt, ja. Dann hast du dort auch am Ende des Tages keinen Mehrwert. Und am Ende des Tages ist KI, ist ja, wenn du in einem Unternehmen, ich werde häufiger mal gefragt, welches Tool sollen wir denn einsetzen? Meine ich, welche Prozesse habt ihr denn? Mhm. Ja, weil es nutzt überhaupt nichts, ein KI-Tool zu nehmen und das zu nutzen und sagen, okay, ich brauche heute mal das, morgen mal das. Nein, was du machen musst, ist ja zu sagen, okay, was ist dein Prozess? Dann kannst du nämlich auch gleich mal reviewen, ob der noch gut ist. Ja, weil wenn eine KI auf einen Prozess draufsetzt, der Mist ist, dann brauchst du gar nicht weitermachen, ne? Weil dann hast du nichts gewonnen.
Bei denen ist sowas.
Ja, ja. Ich meine, das ist Immobilienbranche, ja. Wir sind immer 10, 15 Jahre hinten dran in der Entwicklung, ja. Und daher die Aussicht für die nächsten 10, 15 Jahre, du sagst, 30% gehen weg, gute, gestandene, mit einer Grundlagenausbildung gehende Leute, die in Rente gehen. Mhm. Und nach uns kommt dann, gehören wir tatsächlich alle leider zu, die in den nächsten 10, 15 Jahren mal aufhören. Ja. Und nach uns kommen Leute, die halt, wie du sagst, herangeführt werden müssen. Ja. Oder die Prozesse werden halt so verteilt, gerade im kaufmännischen Bereich geht es vielleicht tatsächlich aktuell noch ein bisschen mehr Möglichkeiten als direkt in der Technik, das für die Mitarbeiter die Prozesse besser zu steuern.
Entschuldige bitte, ja. Wie du auch richtig sagst, ich glaube, die oder ihr beide eigentlich, die Zukunft wird darin liegen, die KI wird vieles ermöglichen, wird auch Personal abbauen, das wird so sein, also reduzieren, aber es wird immer noch Leute geben müssen, die quasi auch beurteilen und überwachen, was die KI denn so ausspuckt. Also ich glaube, jeder von euch hat wahrscheinlich auch schon die Beispiele, dass man eine KI gefragt hat, was ist dann das und das? Oder wie, sondern sagst, naja, aber nee, so eigentlich ist das nicht so. Und dann, wenn du sie nochmal fragst, denk mal nochmal genau nach, ja, stimmt, du hast recht jetzt, wo ich sehe. Also das sind sicherlich aktuell noch die Anfänge. Wer bewacht die KI? Wer füttert auch die KI mit Daten? Irgendwann wird es ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Da schreibt einer vom anderen ab. Ob das dann immer die Wahrheit ist, weiß man nicht. Ist ja in vielen Bereichen so. Wir sind jetzt in der Immobilienwirtschaft. Da haben wir sicherlich auf der kaufmännischen Seite, wird das eine immense Erleichterung sein. Also wenn du kennst das Spiel selber in Hausverwaltung etc. oder auch in der Fondsverwaltung,
ja.
Was da in der Regel für ein Chaos herrscht, bei vielen Unternehmen ist das sicherlich, kann man da sehr, sehr viel erleichtern und sehr viel präziser arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das auf der technischen Gebäudeseite auch so ist, gerade beim Errechnen von Themen oder so Art Kollisionsprüfung etc., was es da gibt, dass da der menschliche Faktor als Fehler schon ausgemerzt, ja, würde ich nicht sagen,
die,
aber...
Das liefern die Tools. Ja? Also sag ich mal, wenn du das Thema Kollision, das hat ja was mit der Planung zu tun. Mhm. Ja, das heißt, da hilft BIM oder 3D-Modelle, ne? Das heißt, heute heißt es so IFC, ne, letztendlich. Das heißt, dass man dann verschiedene Gewerke übereinander legt und dann in der dreidimensionalen Struktur letztendlich Kollision viel besser erkennt als in der zweidimensionalen. Mhm. Wenn du einen flachen Plan hast, siehst du nicht, ne, wenn die Elektrotechnik über der, sag ich mal, Versorgungstechnik von Lüftung, Sanitär oder sonst was sich, und du ein 3D-Modell hast und du drehst es dann, dann siehst du schon, dass die Elektroleitung durch den Lüftungskanal gehen soll. Ja, das ist okay. Also das liefern die Tools, ja, allein durch die Vektorisierung und dergleichen, alles, was dazu gehört. Aber ich meine, wir gehen jetzt nochmal auf diese technische Tiefe. Ich sag mal, zwei Beispiele, zwei Gebäude, gleiche Technik verbaut und bei dem einen Gebäude funktioniert es und bei dem anderen funktioniert es nicht. Da kannst du keine KI fragen. Da brauchst du Symptome. Das heißt, du guckst dir zum Beispiel Prozesse an, du guckst dir an, was haben wir denn für Außentemperaturen und warum laufen denn plötzlich drei Turbos bei der Kälte, ja, bei 19 Grad. Und vor der Woche waren 35 Grad und dann saß ein anderer Techniker da und hat dann, ich sag mal, nur zwei davon im Betrieb gehabt oder so. Ja, das heißt, das hat was damit zu tun, das einzelne Parameter zu definieren oder sagen. Und da brauchen wir zum einen diejenigen, die das weitergeben, dieses Wissen. Ja, das Wichtigste heute ist das Wissen. Also das heißt, die Erfahrung, die muss weiter transportiert werden. Das lernen die nicht mehr ordinär in ihrem Beruf. Durch die Ausbildung, durch das Studium und dergleichen. Ja, sie werden nicht mehr in die Lage versetzt, ich sage mal, dieses typische, wie man es früher gesagt hat, dieses Dreckfressen. Montage gehen, ja, ja. Baustellenerfahrung sammeln, ja, ja. dass diese Vita, diese 10, 15 Jahre, die fehlen denen. Die kriegen die auch nicht. Mhm. Ja, und da gilt es eben, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, als Unternehmen, wir sehen das selber, wir sind natürlich kein ausführendes Unternehmen, wir sind ein beratendes und planendes Unternehmen. Ja, da gilt es eben darum, zu erkennen, welche Skills ein Mensch hat, obwohl der als Seiteneinsteiger vielleicht hier anfängt. Aber wenn du das, diesen Wert betrachtest, den der Mensch hat, oder dieser Techniker, oder wie auch immer man das nennt, die Technikerin, ja, dass man dann Prozesse aufsetzt, um das Wissen, den weiterzugeben. Und das machst du nicht mit einer KI, ja, sondern du musst die Leute, musst den Leuten das erörtern, du musst Wissen, also das heißt, das Wissen und die Erfahrung musst du in strukturelle Prozesse innerhalb des Unternehmens bringen. Und dazu brauchst du die KI, du kannst Datenbanken schaffen, nachlesen sie innerhalb des Unternehmens, das heißt, das machen wir ja auch. Mhm. Das heißt, wir haben auch uns diesen Prozessen gestellt, ne, was nehmen wir, ChatGPT, Pilot, wir haben verschiedene Sachen getestet, da haben wir wirklich als Agent, sag ich mal, solche Sachen da dran gesetzt, um zu sagen, okay, was ist das Beste für uns, um einmal, natürlich, wir sind, ich sage immer dazu, eine Pommesbude, ja, im Markt, bei zwischen den Großen betrachtet, was können wir uns leisten und wo investieren wir zukünftig auch rein, ja, damit wir eben diese strukturellen Probleme, die wir haben, aufgrund des Fachkräftemangels, ja, das ist das Entscheidende, dass man sich dass man Leute wegnimmt oder deren Tätigkeitsprozesse wegnimmt und startet sie zum Beispiel Standardtexte für Ausschreibung von Dienstleistungen zu machen oder irgendwas oder Erhebung von Daten, ja, was jetzt die Verwaltung betrifft oder sowas.
Auswertung, ja, und Analyse, genau, der Ausschreibung über einen Agenten abbilden zu lassen, ja. Das sind ja alles Teilbereiche. Was ich glaube, ist, vielleicht geht das mal in 5 oder 10 Jahren, ist es nicht, was ich die eine Maschine zu haben, die man jetzt einsetzt und sagt, okay, das ist mein Tool für alles, sondern was ich machen würde, ist, wenn wir mal wieder so ein, machen wir ein einfaches kaufmännisches Beispiel, ja, Hausverwalter, ja? Property Manager. Der kommt montags morgens ins Büro und hat 50 bis 100 E-Mails. Ne? Dann sucht er sich das durch, liest das alles. Dann sagt er, okay, das ist eine Schadensmeldung, das ist ganz wichtig, das ist ein Notfall, das ist eine einfache Mieteranfrage. So. Und man kann aber auch heute schon einen Agenten auf das E-Mail-Postfach des Property Managers draufsetzen und sagen, ein Agent, der sucht erstmal alles raus und strukturiert es. Der übergibt es dann an Spezialagenten, die dann beim Notfall oder bei Wasserhahn tropft, den automatisch den Vertragshandwerker dann beauftragt. Ne? Das kann man heute alles schon machen. Das heißt, das ist dann ein Sammelsurium von Agenten, die du einsetzen kannst. Und am Ende des Tages ist es so, das ist kein IT-Thema, sondern es ist ein ganz klassisches Führungsthema. Führung, Prozesse und Überwachung. Ja?
Jahreswartungspläne, mal Prüfpläne. Ja, wenn du Sachverständigenprüfung hast oder irgendetwas, ja, wir leben ja wirklich auch in einer normgetriebenen Gesellschaft. Mhm. Ja, und oder gesetzlichen oder alles, was dazugehört. So, das heißt, du musst bestimmte Sachen haben und im Dienstleistungsprozess streitest du dich immer, wenn du auditierst, streitest dich immer, dass bestimmte Wartungs- und Intervalle, werden Gewährleistungsansprüche verwirkt, gerade nach der Inbetriebnahme und Bauendphase. Ja, weil bestimmte Wartungs- oder Inspektionsintervalle nicht eingehalten werden oder sonst was. Das kann alles eine KI lösen.
Ja, klar.
Ja, weil das brauchst du nicht mehr. Und das wird heute stupide, ich sag mal, durch Menschen gehandelt, die, ich sag mal, bleiben wir im Property Management. In der Regel hat ein Property Manager, ich hab das früher bei einem Kunden immer mal analysiert, wenn wir das auditiert haben und dann gesagt hat, ja, wie viele Immobilien betreust du denn? Ja, 40. Okay. Und da steht drinne, dass du jede der Immobilien 4-mal im Jahr vor Ort sein musst, um, sag ich mal, Vor-Ort-Situationen, Dienstleistungsprozesse, Kundengespräche, bla. Aber ich sag, was machst du denn den Rest? Hat der Tag 36 Stunden für dich oder wie geht das? Mhm. Ja, das heißt, also hier wird doch strukturell auch, das ist auch die Sache der Arbeitgeber oder der Auftraggeber, dass sie sagen, also hier wird doch letztendlich so betrachte ich das immer oder so nenne ich das auch mal Lachs, Geld verdient durch Unterlassen.
Ja, klar. Das wird italienisch gesehen.
Das wird ja schon ein Thema.
Ja, also, genau.
Wo würdet ihr denn sagen, dass man Kosten sparen kann mit der KI? Also konkret, also einmal auf dem kaufmännischen Teil, einmal auf dem technischen Teil. Dirk, vielleicht du zuerst. Wo würdest du sagen, wo kann A, vielleicht der Investor als auch der Dienstleister auf der kaufmännischen Seite Kosten einsparen?
Also grundsätzlich ist es immer so, EY hat eine Studie gemacht, 90% der deutschen Immobilienunternehmen, sei es technisch oder kaufmännisch, Bestandshalter, whatever, sagen, ja, die KI wird uns weiterbringen. Ja. Davon sagen 80%, wir haben leider nicht die richtigen Mitarbeiter dafür. Ja, uns fehlt das Expertenwissen. Ja. Und 75% sagen, das ist die zukünftige Entwicklung, die wir brauchen. Ne? Fakt ist, dass von diesen 90% sagen, wir brauchen das, diese 90% und wahrscheinlich auch noch die 10 darüber, weniger als 5% für die Digitalisierung ausgeben. Ja, so. Und grundsätzlich glaube ich nicht, oder vielleicht ist es ein Kernsatz, ja. Meines Erachtens geht es weg von dem Fachkräftemangel zum Expertenmangel. Ja, das heißt, diese ganzen, was ich gerade kurz angemerkt habe, wie man so einen Prozess steuern könnte bei so einem ganz klassischen Property Management Job, ja, der hat dann halt, habe ja jetzt gerade nur zwei von diesen Agenten mal skizziert, E-Mail auslesen, strukturieren, weitergeben, Schadensmeldungen hin und zurück und so weiter. Der hat dann halt 3 bis 5 bis 10 Agenten, die er hat, die er für Standardaufgaben hat, ja. Aber der Property Manager, da kommen wir wieder zu deinem Punkt, ne? Durch Unterlassen. Dann hat der Property Manager endlich mal Zeit, seine Führungsaufgabe gegenüber der Immobilie auch tatsächlich wahrzunehmen. Und das kann ich mich sehr weit herauslegen. Das funktioniert meines Erachtens in vielleicht 5% der Immobilienunternehmen in Deutschland, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Ja. Sondern dieses, das ist wunderschön. Das ist tatsächlich dieses italienisch sehen durch Unterlassen Dienstleistung und Umsatz einbringen. Ja? Und das ist eine Sache, die stört mich schon seit 30 Jahren.
Dienstleistungsprozessen leider durch. Dadurch, dass die Qualitäten, und jetzt kommen wir wieder ein Punkt, den hast du sehr gut meines Erachtens auch, sag ich mal, interpretiert. Die Hoheit derjenigen wird sein, und das muss ein Umdenken geben, ist, und das wird vollkommen unterschätzt, sind Daten.
Ja.
Das heißt, KI muss in der Zukunft, wir haben hochtechnisierte Gebäude, wir haben eine Gebäudeleittechnik, die Standardprozesse sehr gut abbilden kann. Aber wir brauchen, weil wir die Experten nicht mehr haben und die Fachkräfte angelernte Menschen sind, brauchen wir intelligentere Systeme. Und ich kann nur intelligentere Systeme, ich sag mal, gut prozessual verwalten, wenn die Datenlage und die Datenhoheit ausreichend ist, in einem ausreichenden Maße. Ja, wenn ich sag mal, logischerweise, ganz einfaches Beispiel, ich habe so ein Gebäude wie das hier, oder ein höheres Gebäude, und ich habe 20 RLT-Anlagen in so einem Gebäude, raumlufttechnische Anlagen. Und ich nutze für die Regelstrecke der Zu- und Ablufttemperaturen und der Konditionierung und der Beaufschlagung der Regelkomponenten die globale Außenlufttemperatur, die oben auf dem Dach ist, wo ich 45 Grad habe, teilweise im Schatten. Und die eine Ansaugung ist unten im ersten UG mit dem Lichtschacht. Die zweite ist im 5. UG, die dritte im 4. UG, wie auch immer. An der Nordseite, an der Südseite oder sonst wo. Und man unterlässt einfach aus Kostengründen, dort noch einen Außenfühler hinzubauen, an die Ansaugung der RLT-Anlage. Dadurch hast du erstmal keinen wirklichen Output, wenn, ne, das ist das Thema, dass du einschätzen kannst, wo steht meine Anlage überhaupt? Welche Außentemperatur habe ich wirklich an der Stelle? Ja, und das setzt sich fort. Das heißt, die Hoheit oder das, was an Intelligenz erzeugt werden kann durch KI, ja, je mehr Daten ich heute erfassen kann, ja, Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen, welchen Zustand läuft die Anlage, kann ich dann auch anders strukturell meine Dienstleistungsprozesse aufsetzen, indem wir Predictive Maintenance, das heißt letztendlich eine Endkonsequenz, vorbeugend zu arbeiten. Ja, im Moment ist es so, ich reagiere, wenn ich eine Störung habe oder ich reagiere an einem sturen, starren Jahreswartungsplan. Ja, wenn ich aber eine intelligente Technik habe, die mir sagt, pass auf, die Parameter dieser Anlage, ja, was Temperatur, Feuchte, sonst was betrifft, ist so, dass sie Abweichungen erzeugt und du musst jetzt in den nächsten, es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 2 Monaten aufgrund der Betriebshäufigkeit oder wie auch immer die Anlage läuft, da ein Schaden entsteht, dann gehe ich an die Anlage und warte sie. Das erzeugt ein anderes strukturelles Denken und Arbeiten. Mhm. Ja.
Ja, ja, also in Vorausschau. Aber das ist ja gerade der Punkt. Das, was du gerade skizziert hast, das ist ja ein Punkt, um als Investor oder als Inhaber der Immobilie Geld zu sparen. Ja, und das halt auch generell und langfristig. Ja, natürlich, wenn du den Sensor nicht hast, kannst du keine KI anschließen, keine Agenten dafür bauen, der dir ein Frühwarnsystem gibt, um dir genau das zu sagen, was, hey, du musst in, was ich jetzt oder in 2 Monaten musst du spätestens warten, sonst passiert das Folgende. Ja? Und im kaufmännischen Bereich, natürlich, wenn wir jetzt nicht über Büro sprechen, sondern über Wohnen, ganz klassisch, klar, dann wird die Anzahl der zu betreuenden Einheiten, je Property Manager, weil er ganz einfach dieses einfache, stupide Abarbeiten nur noch reviewen muss und wirklich die Denkaufgaben übernimmt, die wird natürlich steigen. Und das heißt natürlich eine höhere oder eine niedrige Stückkostenzahl je Property Manager. Ganz einfach. So. Und schon hat man einen entsprechenden wirtschaftlichen Effekt für die Company.
Habt ihr schon kennengelernt, Hausverwaltung nenne ich sie mal, Property Manager, die da sehr, sehr stark sind. Also die es nicht nur erzählen. Erzählen tun sie es ja alle bei einer Ausschreibung, wie toll sie im IT und im KI-Thema drin sind, aber auch live schon Unternehmen gesehen, die da stark unterwegs sind. Also ich kenne eine, bei dem ich ein bisschen was gesehen habe, aber erzählen tun es viele. In der Realität ist es doch leider anders.
Also ich habe noch keinen gesehen, der das getan hat, was ich gerade skizziert habe, okay, was es in anderen Branchen schon gibt.
Oder kennst du Dienstleister, die KIs anbieten, die für Hausverwaltungen schon da sind? Also speziell, ist mir noch nichts
gekommen. Die großen, sag ich mal, Hausverwaltungsprogramme wie ein Haus wie die Domus aus Ottobrunn, glaube ich, München, die, weiß ich, 10.000 Hausverwaltungen in Deutschland mit ihrer Software ausstatten, die haben natürlich dann integrierte Systeme, die zum Teil diese Aufgaben übernehmen. Wie gut das ist, kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Ja, es gibt so prozessoptimierende Software-Systeme, wie die Solid IT aus, glaube ich, aus Heilbronn. Das ist auch sehr auf Wohnen ausgelegt. Aber das war schon immer sehr prozessorientiert und dort wird letztendlich auch gerade ausprobiert, wie weit kann ich den Prozess automatisieren mit diesen Themen, die ich vorhin skizziert habe. Aber das ist ja auch, glaube ich, ein falscher Denkansatz. Das ist KI ist kein Software-Thema, sondern ja, KI ist, wie ich sagte, ein Führungs- und Prozessthema.
Was wir aktuell sehen, ist ja, KI ist ja erstmal für die meisten Sachen public. Ja, also in Form von, wir haben OpenAI, wir haben Claude, wir haben sonst was. Das kann sich jeder mit ausspielen, kann sich Bezahlmodelle kaufen. Die können in der Theorie erstmal alles, das ist schon richtig. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade Softwarehäuser jetzt, wie du sagst, Domus, es gibt im technischen Bereich sicherlich auch die ein oder andere Software, die sehr häufig genutzt wird, dass diese Unternehmen schon so KI-Tools mit einbauen, die aber speziell ihre eigene KI sind. Ich kenne es von Anwaltsunternehmen, die bei den großen Kanzleien, also die weltweit unterwegs sind, die haben tatsächlich ihre eigene KI. Die haben sie nicht aus einem Softwareanbieter, sondern die haben sie selber gebaut. Die haben eine eigene IT-Abteilung, die sicherlich auch auf diesen LLM-Modellen basiert und irgendwo da auch abgeguckt hat oder wie man es auch immer nennen will, da antizipiert hat, die aber geschlossen auf ihren Systemen laufen. Ich glaube, da wird in der ich habe jetzt noch keinen PropTech, wie es so schön heutzutage heißt, gesehen, die sich da irgendwie spezialisiert haben. Ich weiß nicht, wie ist es im technischen Teil? Gibt es da schon, sagen wir mal, Branchenlösungen an der Stelle?
Ja, also das, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, das hängt an, ja, die gibt es, ja, weil, muss ich dir vorstellen, so Systeme wie Speedicon, Nemetschek oder Archibus oder so. Ja, das sind alles sogenannte CFM-Systeme, Computer Aided Facility Management. Mhm. Ja, die aus der Bau heraus, ja, wir kommen jetzt wieder zu dem Thema BIM, das heißt, wie gehe ich mit den Daten um? Ja, an sich ist es ja relativ leicht, wenn die Prozesse, die dort durch den Projektsteuerungsprozess oder den sogenannten, da gibt es ja neue Begriffe, Facility Information Manager. Ja, das heißt, der ist derjenige eigentlich, der Halter der Informationen oder der Strukturierung des Baus zum Betrieb. Das heißt, der soll eigentlich die Daten, alles das, was da letztendlich irgendwo erzeugt wird, ja, an technischem Equipment oder sonst was, dann so aufbereiten oder Vorgaben in einem Pflichtenheft so vorgeben, dass du dann die Information strukturiert nutzen kannst für deine Betreiberprozesse. Und können die Systeme abbilden. Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt muss ich Menschen haben, die A sind, Geld in die Hand zu nehmen während der Errichterphase, die Daten sauber in diesem strukturierten Prozess zu erfassen und zu übergeben. Diese Daten dann zu pflegen. Und dann hast du dann im Zusammenspiel mit der Technik, ja, ich sag mal, wir regen uns immer darüber aus, wir auditieren ja sehr oft solche Prozesse im Digitalen, sag ich mal so, das Klassische. In dem Moment, wo man sagt, wie mache ich denn eine Schwachstellenanalyse? Ja, wenn ich, sag ich mal, die Anlagenerfassung oder die Datenerfassung in einem CFM-System bei den Betreiberprozessen nur auf Anlagenebene erfasse und dann kriege ich aber nicht mit, was die Störquelle ist. Ja, das heißt, ich muss dann schon mehr granulieren nach unten und auf Bauteilebene oder sonst was. Nur dann kann ich ja die Schwachstelle auch erkennen. Wenn eben 40 Mal an dem Bauteil letztendlich eine Störung ist, dann mache ich mir irgendwann darüber Gedanken, sage ich mal, es ist viel zu teuer, ich tausche das proaktiv aus. Mhm. Das kriege ich eben nicht hin, wenn ich die Daten nicht sauber erfasse und dann eben auch zuordne. Ja, die Gebäudeleittechnik ist so intelligent, die kann sagen, okay, das Bauteil oder was auch immer das verursacht. Ich kann dann sozusagen den Schaden direkt dem Bauteil zuweisen. Das hat aber was damit zu tun, dass eben einmal da das Hirn reingesteckt werden muss in die Datenerfassung, in die Datenverwaltung. Und da geben die Menschen das oder diejenigen, die Eigentümer, da ist die Weitsicht gar nicht da.
Ja.
Diese Datenhoheit wirklich so strukturiert zu erfassen, dass sie für den Betrieb wirklich gut nutzbar sind. Das siehst du bei den Unternehmen, die Ausschreibung machen, so klassisch auch. Das Schlimmste ist bei diesen Dienstleistungsausschreibungen, funktionale Ausschreibung. Ja, einfach so sagen, hier hast du eine Brandmeldeanlage. Ja, und da wird nicht gesagt, wie viel oder wie viel Rauchmelder da drin sind, wie viel Unterstationen oder sonst was. Nein, da wird eben gesagt, ein Stück. So, und dann, wie willst du das bepreisen? Wie willst du strukturieren? Und die Daten werden dir genauso übergeben. Und der Dienstleister, der setzt sich da hin und sagt, ich habe da einen Preisteil, ich habe da einen Einheitspreis. Und warum soll ich das anders erfassen?
Ja, das ist auch ein Thema, was man sich doch eigentlich gerade als Dienstleister doch als Wettbewerbsvorteil für sich, sage ich mal, nehmen kann, um genau diese Leistungstiefe auch anzubieten. Ja? Die ist dann vielleicht im Setup etwas teurer, aber hinten raus kann der Dienstleister auch günstiger arbeiten. Das heißt, eigentlich dürfte es für den Inhaber oder Investor eigentlich nicht teurer werden.
Da beißt es sich doch immer. Also wenn wir uns überlegen, wir haben Neubauvorhaben, egal ob es Büro, Wohnen, Handel, wie auch immer, ist doch immer die Schere dazwischen der technische Teil an der Sache, ob es der Architekt ist, der Planer an irgendeiner Stelle, der sagt immer, guck mal, da oben hängen die Lorbeeren, wenn wir das nehmen, decken wir alles ab, ist alles super, wir haben Datenpunkte, wir haben alles Mögliche. Da sagt der Investor auf der anderen Seite, okay, und wer bezahlt es mir? Ich kriege nur die und die Miete. Also,
ja, und ich habe die schon veräußert. Ich habe 30% Mieter, ich vertick die, sag mal, das Gebäude. Hm. Ja? So, da hat er doch gar kein Interesse, 2 Millionen mehr beim, sag ich mal, Bauvolumen von 500-600 Millionen zu sagen, ich investiere nur 3-4 Millionen, um eine anständige Datenhoheit zu haben. Das interessiert den gar nicht.
Ja.
Weil er während der Bauphase die Immobilie schon verkauft hat.
Okay, das ist ein valider Punkt, aber wir haben ja immer nicht nur Neubau, weil so viel passiert da ja nun auch nicht, ja. Sondern kommen wir wieder zu unseren 20, 30 Jahre alten Bürohäusern, ja, die letztendlich möglicherweise diese Technik noch nicht haben, die unter Druck sind, weil sie 30% Mieter verloren haben, ja. Und nicht erst, was sie im Neubau schon 30% direkt haben. Die sind ja unter Druck. So, und ist ja auch nicht so im Investmentmanagement, da habe ich ja auch viele Jahre gemacht, ist ja nicht so, dass man, du hast es gerade so locker gesagt, vertickt. Ja, so funktioniert's ja nicht, ne? Sondern brauchst du immer jemanden, der dann wiederum an diese Immobilie glaubt und eine Idee dazu mitbringt, weil es ist Geld. Entweder ist es sein eigenes oder das ist, sage ich mal, von Anlegern bei Fonds oder whatever Geld.
Aber da muss die Due Diligence, die dann gemacht wird beim Kauf, beim Ankauf,
ja,
muss dann so qualifiziert sein, dass die das auch erkennen. Und weil dann kann letztendlich in die Kaufprozesse dieser Prozess so mit eingebunden sein, dass ich sage, ja, ich kaufe die, sag ich mal, das Gebäude, ja, aber ich will eine valide Datenlage haben.
Ja, klar.
Und das muss dann in diesen Kaufprozess mit rein. Und guck dir solche Ankauf-Due Diligence an. Die heben nie auf diesen Prozess ab.
Nein. Stimmt. Ich glaube aber, es wird mehr tatsächlich. Weil es ganz einfach muss, weil der finanzielle Druck ganz einfach bei den Verkäufern, weil wir haben halt einen Käufermarkt, ja, da wird der Druck ganz einfach größer. Und da glaube ich nicht, dass man sich dem auf Dauer entziehen kann. Weil du findest da ansonsten keinen Käufer und gehst selbst vor die Hunde.
Meine Herren, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen einen kleinen Hydration-Break einlegen.
Ja.
Wir sind auch schon wieder ganz schön fortgeschritten in unserer Zeit. Zum Wohle.
Zum Wohl.
Wir schauen jetzt mal 4 Jahre weiter, Jahr 2030. Wo würdet ihr, so vielleicht als kleine Abschlussfrage auch sehen, einmal kaufmännische Seite, hat sich der Immobilienmarkt in irgendeiner Weise wieder bewegt und technisch, was denkst du vielleicht, wo wir da unterwegs sind?
Also Prognosen für die Zukunft sind natürlich immer die schwierigsten. Ne? rein vom Immobilienmarkt. Also ich glaube nicht, dass dauerhaft die Zinsen runtergehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir dauerhaft weniger Bonds, Staatsanleihen emittieren werden. Die müssen natürlich auch irgendjemand haben wollen. Mal gucken, ja, wie lange wir unser AAA-Ranking hier in der Bundesrepublik noch aufrechterhalten können, was wieder einen Impact hat, letztendlich auch wiederum auf die Zinsentwicklung. Wie günstig die Immobilien in den nächsten Jahren werden, wird sich zeigen. Mhm. Aber es wird halt viele Spieler geben, die ganz einfach nicht überleben werden.
Ja.
Ja? Das hat ja schon mit den Projektentwicklern die letzten 2-3 Jahre seit dem Zinsschock 2022 letztendlich angefangen. Ich habe dieses Jahr schon 4 Aufträge abgelehnt, weil ich wurde angerufen. Ich habe hier einen Projektentwickler, mittlere Größe, ein paar 100 Millionen Investitionsvolumen. Und meine erste Frage ist, können die meine eigene Rechnung noch bezahlen?
Mhm.
So. Und ja, das geht natürlich, aber schauen Sie doch erstmal rein, meine ich. Gib mir 3 Zahlen und ich sag dir, genau, ob du überlebst oder nicht.
Und kann man das Ganze nicht pauschalieren.
Und natürlich.
Und wie weit ist der Weg zum Amtsgericht?
Ja, ja, genau. Schon einen Termin gemacht oder so.
Ja.
Nein, aber viel spannender finde ich, wenn man sich gerade bei den Dienstleistern, aber auch bei den großen Immobilien-AGs, also die tatsächlich auch richtig Bestand vor sich her treiben, dort bis 2030, glaube ich, wird es bei manchen Unternehmen, ich denke mal so 20-25%, du hast vorhin die Frage gestellt, wie weit sind die in der KI-Entwicklung, da werden es so Vorreiter sein, die dann wirklich, strukturell tatsächlich in KI gehen und nicht glauben, es gibt hier eine große Maschine, die arbeitet alles ab und ich brauche nur 50% der Mitarbeiter. Das wird nicht passieren. Dann gibt es so ein bisschen diesen Mitläuferbereich, so die 60-70% obendrauf. Die werden dann ja so ein bisschen fragmentiert was machen und sagen, hier hast du dein ChatGPT und lass dir mal einen Brief erstellen oder eine E-Mail beantworten. Ja. Also so wirklich an der Klasse von 0 bis 10 ist das so meines Erachtens -1 im Doing. Ja. Und dann wird es hinten draus die kompletten Verlierer geben, die altbacken verkrustet sind. Ne? Und am Ende des Tages ist es ein Führungsthema. Ja, man darf KI nicht an die IT-Abteilung geben, ja, überhaupt nicht, sondern das muss direkt angeflanscht werden in der größten Top-Führungsebene. Ja. Die müssen nicht alles selber machen, die müssen keinen Agenten selber schreiben, ja, die müssen wie einen Mitarbeiter Grenzen setzen, Voraussetzungen geben, Wissen schaffen und strukturieren. That's the point.
Okay. Peter, also für mich technisch.
Der Punkt, Dirk hat es aufgegriffen, in der Endkonsequenz, wenn ich das mal auf Unternehmen auch betrachte. Wir werden, ich sag mal, strukturell gesehen, 3 bis 4 künstliche Mitarbeiter haben.
Mhm.
Agents, die wirklich Support leisten für letztendlich die strukturiert standardisierten Prozesse. Hm. Ja. Und egal, was der Gesetzgeber macht, egal, was äußere Bedingungen machen, in der Endkonsequenz ist, sage ich dazu, sag ich mal, was das Ganze revolutionieren wird, die Themen sind immer die Mitarbeiter. Das größte Gut wird das Wissen sein.
Mhm.
Und das wird die KI beeinflussen. Das heißt, du musst als Unternehmer so viel Weitsicht und strukturelle Änderungen forcieren, dann gehörst du meines Erachtens zu den Gewinnern dieser Prozesssituation, dass da dieser Wissenstransfer und das zur Verfügung stellen des Know-hows innerhalb der Unternehmen, dass das dem der Breite zur Verfügung gestellt wird und junge Leute so zu entwickeln, dass sie eben von diesem Wissen letztendlich zehren können. Das ist die größte Herausforderung meines Erachtens. Das hat nichts damit zu tun, wie viel KI man nimmt oder sonst was, sondern letztendlich darauf Wert zu legen, junge Leute zu entwickeln und Know-how von der alten Generation zur Verfügung zu stellen.
Schönes Schlusswort. Know-how aus der vergangenen Generation, wollen wir es nennen. Alten Generation klingt immer so furchtbar. So hat es ja so ein paar Jahrtausende auch funktioniert. Der Schmied hat es weitergegeben an seinen Sohn und der hat dann weitergeschmiedet.
Hoffen wir mal. In Runen geschrieben.
Genau. Wir unterhalten uns im Jahr 2030 wieder und schauen mal, wie weit wir dort fortgeschritten sind. Ich danke euch beiden recht herzlich.
Danke.
Hat Spaß gemacht, mal einen technischen Einblick auch zu bekommen. Und für alle anderen, wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Danke.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.